Der RBB 888 Podcast. Die Experten.
Grüße Sie. Als ich mich auf die Sendung heute vorbereitet habe zum Thema Inklusion mit Janice McDavid, habe ich oft gedacht, wow, wie schafft er das? Und vielleicht überrascht er Sie genauso wie mich. Janice ist ohne Arme und Beine geboren, aber das hält ihn nicht davon ab, das zu tun, was er will. Und das ist wirklich eine ganze Menge. Er ist Redner, Mentaltrainer, hat Wirtschaftswissenschaften studiert, er reist viel, war auf dem Kilimanjaro, hält Vorträge, schreibt Bücher, fährt Auto, kann schwimmen, ist mittlerweile Leistungsschwimmer. Ich freue mich sehr, dass du da bist, lieber Janice.
Ja, großartig. Ich freue mich auch. Ja. Vielen Dank.
Und es ist so beeindruckend, was du schon alles erlebt hast, was du gemacht hast. Was motiviert dich?
Ehrlich gesagt, mich motiviert das Leben selbst, ja. Und ich habe einfach voll Bock, das Leben zu genießen und habe immer schon gedacht, naja, dass ich keine Arme und Beine habe, das darf niemals der Grund dafür sein, etwas nicht zu tun. Oder so wie es meine Eltern immer ausgedrückt haben, wenn ich dann wieder nach Hause gekommen bin und gesagt habe, ja, irgendwie ein Kind hat mich wieder gehänselt und hat gesagt, hey, du hast ja keine Arme und Beine. Und meine Eltern dann immer nur gesagt haben, ja und?
Wir sprechen gleich weiter mit dir über deinen Alltag zum Beispiel, wollen aber auch über Inklusion im ganz Allgemeinen sprechen, über Chancen im Berufsleben, über Alltagssituationen, die inklusiver sein könnten und darüber natürlich auch, was wir alles tun können, damit bei uns wirklich jeder mitmachen kann. Barrieren abbauen, Teilhabe stärken, das ist unser Thema heute in den Experten mit Janice McDavid. RBB 888, die Experten, heute zum Thema Inklusion. Lieber Janice, warum ist das eigentlich ein Thema, das uns wirklich alle angeht?
Naja, im Grunde genommen muss man ja sagen, dass die allerwenigsten Behinderungen angeboren sind. Also ich bin im Grunde genommen die Ausnahme der Ausnahme der Ausnahme. Nur 3% der Behinderungen sind von Geburt an. Das heißt aber im Gegensatz dazu auch, 97% der Behinderungen werden im Laufe des Lebens erworben. Und da kann es jeden und jede von uns treffen. Und ich denke mir manchmal, wenn ich mir so die politische Debatte oder die gesellschaftliche Debatte anschaue, denke ich mir manchmal, eigentlich verhalten sich die wenigsten Menschen wirklich so, dass sie das im Hinterkopf haben. Und eigentlich müssten wir das viel stärker im Hinterkopf haben. Oder anders formuliert, wenn wir Inklusion schon nicht für die Menschen machen, die jetzt eine Behinderung haben, dann macht es doch wenigstens für euch selber, weil jeden von uns kann es morgen treffen.
Wie oft hast du denn schon in deinem Leben zu hören bekommen, jetzt bleib mal auf dem Teppich, du schaffst es eh nicht?
Puh, unzählige Male. Also ich glaube, jedes Mal, wenn ich dafür Geld gekriegt hätte, dann wäre ich jetzt ein reicher Mann. ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, weil das natürlich etwas ist, was du von Kind an im Grunde genommen gar nicht anders lernst, ja, oder gar nicht anders erfährst. Und im Gegensatz aber dann muss ich gestehen, ich habe mir sehr früh, aber dann natürlich auch einen Umgang damit antrainiert, ja, dass ich dann gesagt habe, okay, dann muss ich eben mehr Selbstvertrauen in mich selber rein investieren und irgendwie es schaffen, gegen diesen Strom der Menschen, die dir immer sagen, was alles nicht funktioniert, dagegen zu schwimmen, um dennoch sozusagen an deinen Träumen festzuhalten, die Dinge zu machen. Weil wenn ich mich davon wirklich hätte bremsen lassen, dann hätte ich von dem, was ich gemacht habe in meinem Leben, dann wäre ich auch heute nicht hier.
Wie bist du so geworden, wie du bist? Haben deine Eltern dich da sehr unterstützt?
Das ist natürlich eine sehr komplexe Geschichte, aber meine Eltern waren sehr vorne mit dabei, die wirklich immer gesagt haben, wenn irgendwie jemand wieder gesagt hat, ja, aber der hat ja keine Arme und Beine. Meine Eltern dann immer so, ja und? Andere Kinder haben rote Schuhe. So what? So, ne? Und das war eben so dieser Gedanke, unter dem ich aufwachsen konnte. Mhm. Und das hat mir, glaube ich, enorm viel Kraft gegeben. Gleichzeitig haben meine Eltern immer sehr darauf geguckt, dass ich möglichst selbstständig bin. Also sozusagen alle Dinge mir selber irgendwie aneigne. Wenn ich was trinken wollte, haben sie mir ein Glas hingestellt, haben gesagt, ja, dann trink halt. Wenn ich eine Treppe hoch wollte, haben sie gesagt, ja, dann probier's halt irgendwie aus. Also mich immer irgendwie versucht zu ermutigen, was natürlich auch in dem einen oder anderen Blödsinn geendet ist, klar. Aber eben dann auch sehr früh, dass sie dann sehr früh auch gesagt haben, hey komm, also wenn du die große weite Welt entdecken willst, dann mach.
Vor allem auch, ist mir gerade durch den Kopf gegangen, mit vielen Rückschlägen wahrscheinlich verbunden und da dann dran zu bleiben, ist eine Herausforderung.
Klar, du fliegst dann auch mal auf die Nase, ne? Ja. Und hast mal irgendwie einen aufgeschürften Oberschenkel oder also ich habe Hosen verschlissen noch und nöcher. Das muss man dann natürlich in Kauf nehmen.
Ja. Aber trotzdem, alles, was du dir vornimmst, das schaffst du irgendwie auch. Und ich habe ja schon eingangs erwähnt, du warst auf dem Kilimanjaro, fährst Auto. schwimmst jetzt sogar, bist Leistungsschwimmer, hast schon unzählige Rekorde gebrochen. Ob du die Paralympics 2028 auf dem Schirm hast, naja.
Ja, das...
so ein bisschen im Hinterkopf ist es vielleicht schon. Und du willst dich nicht einschränken lassen. Du versuchst ganz viel im Alltag, hast viele Dinge schon erlebt, gemacht. Was war, kannst du es überhaupt sagen, dein schönster Moment, den du erlebt hast?
Das ist eigentlich fast ein bisschen zu schwer zu beantworten, weil viele Momente sehr schön waren. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich doch tatsächlich das Schwimmen herausstechen wollen oder herausheben wollen, weil ich jahrelang Angst vor Wasser hatte. Ich bin als Kind mal fast ertrunken. Der Schwimmunterricht in der Schule war eine Katastrophe. Ich kürze es jetzt ein bisschen ab. Hatte wirklich eine traumatische Angst vor Wasser. Und die überwunden zu haben vor jetzt mittlerweile anderthalb Jahren erst, das war für mich schon einer der wirklich schönsten Momente. Weil es so eine Angst war, die mich eben sehr, sehr lange im Griff hatte und die mich auch tatsächlich in vielen Momenten des Lebens, ich meine, ne, der Sommer ist jetzt heute zumindest nochmal wiedergekommen, ja, Freibadsaison und so weiter, mich in vielen Situationen einfach sehr auch eingeschränkt hat.
Was war der Anlass? Warum hast du dann trotzdem gesagt, ich probier's?
Im Grunde genommen war der Anlass, dass ich tatsächlich die richtigen Menschen kennengelernt habe. Und ich glaube, das ist so der Dreh- und Angelpunkt. Wenn, gerade auch wenn wir viel über Mut und über Ängste und über Vertrauen sprechen, das ist natürlich alles wichtig. Aber die Frage ist immer, hast du die richtigen Menschen in deinem Umfeld, die dich da auch auf dem Weg begleiten, die wirklich ExpertInnen in dem Thema sind? Und ich habe vor anderthalb Jahren eben die Stiftung Deutschland schwimmt kennengelernt, eine kleine Stiftung aus Bayern, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, dass jedes Kind ein Recht hat, schwimmen zu lernen. Und gleichzeitig sich eben sehr viele Gedanken gemacht haben, auch darüber, wie kann man Menschen, die traumatische Ängste vor Wasser haben, wie kann man denen das Vertrauen ins Wasser sozusagen wieder nahe bringen über das Thema Wassergewöhnung. Und ich glaube, der Dreh- und Angelpunkt war, dass am Anfang bei unserem ersten Termin, wo wir uns im Schwimmbad getroffen haben, gar nicht im Fokus stand, dass ich schwimmen lerne, sondern erst einmal nur, dass ich mich an das Wasser gewöhne als ein Element. Und ich würde heute sagen, das war das, was mir ermöglicht hat, schwimmen zu lernen, dass nämlich ich eigentlich nicht schwimmen lernen sollte.
Warum?
Ich habe da selber tatsächlich aber auch eine Reise mitgemacht und muss ich gestehen und denke auch immer so, naja, im Alltag spreche ich auch nicht so sehr von Behinderungen, ja, weil ich denke mir, mein Alltag und mein Leben soll möglichst ohne irgendwelche Behinderungen vonstatten gehen. Aber wenn wir jetzt gerade so zum Beispiel so eine Sendung wie diese machen oder wenn wir politisch über das Thema sprechen, dann muss man das Kind irgendwann mal beim Namen nennen. Mhm. Und dann ist es nicht sehr hilfreich, sich irgendwelche verrückten Dinge wie Handicap, was eigentlich aus dem Golf kommt, ja, dann denke ich mir, ich bin ja nicht Golfspieler oder so, zu diskutieren. Und deswegen haben wir irgendwann entschieden und gesagt, also Menschen mit Behinderungen ist der politisch korrekte Begriff.
Weil es auch irgendwie nicht dazu beiträgt, Inklusion zu schaffen, ne, und Diskriminierung abzubauen.
Es ist manchmal, also wir können uns natürlich lange jetzt über diese Begriffe austauschen, aber da muss man sich ja mal die Frage stellen, was haben wir dadurch eigentlich dann verbessert am Ende des Tages? Ich bin schon ein großer Freund davon, dass man vorsichtig mit Sprache umgeht und dass man sich bewusst ist, was Sprache auch für Realitäten schafft und wie Sprache auch verletzen kann. Aber ganz ehrlich, ich muss gestehen, manchmal kommt mir das auch vor wie eine Scheindebatte, die wir führen, weil wir Angst davor haben, die wirklich echten Debatten zu führen.
Wir sprechen heute hier in den Experten über Inklusion, Barrieren abbauen, Teilhabe stärken. Wie gelingt Inklusion in Job und Alltag? Unser Experte ist Yannis McDavid. Er ist Redner, Autor, Motivationstrainer und ist ohne Arme und Beine auf die Welt gekommen. Und er hat ein Buch geschrieben, All Inclusive, wie wir in Job und Alltag, wie wir den Job und Alltag barrierefrei machen können. Ich habe das mit sehr viel Interesse gelesen und am Anfang erklärst du auch gleich ein paar entscheidende Begriffe und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das jetzt einfach hier auch nochmal tun. Was ist Inklusion?
Also man kann es im Grunde genommen auf den Punkt bringen, indem man sagt, Integration ist die Einladung zur Party, während Inklusion die Aufforderung zum Tanz ist. Was meint das jetzt unter gesellschaftlichen Bedingungen? Ich habe manchmal das Gefühl, dass Menschen schon denken, sie machen Inklusion, wenn sie irgendwo ein soziales Projekt ins Leben rufen, wenn irgendwo eine Rampe gebaut wird oder ähnliches. Und das ist natürlich alles wichtig. Aber Inklusion stellt im Grunde genommen in einer Gesellschaft die viel größere Frage, nämlich die Frage danach, haben Menschen mit Behinderung genau wie alle anderen auch, die gleichen Chancen, in jeden Bereich der Gesellschaft hineinzukommen. Oder anders formuliert, ich weiß, dass wir eine inklusive Gesellschaft sind, wenn wir den ersten Bundeskanzler, die erste Bundeskanzlerin mit Behinderung haben, wenn wir Menschen mit Behinderung genauso in den Vorstandsetagen sehen, wie wir sie heute in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen sehen. Das ist eigentlich im Grunde genommen die Frage, die Inklusion stellt, haben Menschen wirklich die Chancen, überall hinzukommen?
und haben sie einfach ein gutes Leben. Sven hat uns angerufen aus Tempelhof. Grüß dich, lieber Sven.
Hallo.
Du sitzt im Rollstuhl und sagst, in den 80ern und 90ern hat man Inklusion besser mitgedacht. Warum?
Also ich hatte das Gefühl, dass es so war. Ich bin in den 80ern und 90ern in die Schule gegangen, habe natürlich auch, wie wahrscheinlich die meisten Menschen mit Behinderung, auf einer Behindertenschule oder für Körperbehinderte gemacht, dann 10 Jahre. Dann habe ich meinen Realabschluss auf einer Nichtbehinderten, auf einem Oberstufenzentrum hier in Tempelhof gemacht. Da war nur der Fahrstuhl, sonst alles andere war mit Treppen und so weiter. Ich war auch der einzige Rollifahrer auf der Schule. Und für mich war das relativ einfach, weil ich es auch wollte. Ich hatte so manchmal das Gefühl, auch man muss Inklusion auch selber wollen als Mensch mit Behinderung.
Dem kann Janis wahrscheinlich nur zustimmen, ne?
Ich kann dem insofern auf jeden Fall zustimmen, dass Inklusion in den letzten Jahren oft ja in Wellenbewegungen passiert ist. Also es gab Wellenbewegungen, die waren sehr gut. Da haben Menschen sehr viele positive Erfahrungen gemacht. Dann gab es teilweise auch sehr viele Rückschritte. Im Moment sind wir in einer politischen Situation, wo wir aufpassen müssen, dass der Rückschritt nicht allzu groß wird. Was aber tatsächlich mir jetzt auch noch dabei auffällt, und das ist ein ganz wichtiges Thema, Inklusion ist, so wie wir es heute in Deutschland haben, oftmals immer noch eine sehr individuelle Angelegenheit. Also wenn es einzelne Lehrkräfte gibt, die denken, das ist jetzt eine coole Idee, Sven oder mich oder wen auch immer, da an die Schule zu holen und dem eine Chance zu geben. Und das ist meiner Meinung nach aber ein großes Problem, weil es eben noch nicht institutionalisiert über alle Bänke hinweg sozusagen umgesetzt wird, sondern es hängt im Moment immer noch viel zu sehr an dem Engagement Einzelner, für das ich sehr dankbar bin, keine Frage, aber ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir wirklich eine klare Rechtsgrundlage haben.
Sven, was würdest du dir noch wünschen, was mehr passieren muss, um inklusiver zu werden?
Also vor allem müssen wir wieder das Thema Inklusion in den Kopf der Gesellschaft bringen. Das ist mein großes Anliegen. Auch in den Medien muss wieder mehr über Inklusion oder Menschen mit Behinderung berichtet werden.
Das ist ein Statement. Ja.
Das ist mein Statement und ich würde gerne, wenn ich darf, ergänzen und zwar in allen Themengebieten. Also jetzt beispielsweise die BVG hat wieder eine neue U-Bahn-Linie oder was auch immer. Ja, dann einfach mal irgendwie auch vielleicht droppen, hey, ist die barrierefrei jetzt neu oder nicht oder wie auch immer, wie sieht's aus? Warum ist der Berliner Flughafen beispielsweise nicht barrierefrei? Ja, ein neuer Flughafen, wie kann sowas überhaupt passieren? Ich finde, das sind so Themen, die gehören in den öffentlichen Diskurs. Oder vorhin bei den Staunachrichten habe ich gedacht, naja, angenommen, wir würden in jeden Staunachrichten auch mal nicht nur erzählen, wo eine S-Bahn ausfällt oder was auch immer, sondern welche Aufzüge alle kaputt sind. Also dann hätten wir hier Staunachrichten von bis zu 10 Minuten. Und das sind so Themen, das machen sich die meisten Leute gar nicht so richtig bewusst.
Sollten wir einfach mehr mitdenken. Vielen Dank, Sven, dass du angerufen hast.
Danke.
Danke.
In deinem Buch hast du dich alles inklusive, wie wir Job und Alltag barrierefrei machen können, natürlich auch mit der gleichberechtigten Teilhabe am Arbeitsleben beschäftigt. Was ist denn da eigentlich das Problem? Ist es der Kopf? Ist es die Infrastruktur?
Vielleicht noch mal eine ganz kurze Ergänzung. Also der Rollstuhlfahrer an sich gehört natürlich schon zu der Gruppe von Menschen mit Behinderungen dazu. Aber wir haben in Deutschland 8 Millionen Menschen mit einer sogenannten Schwerbehinderung. 8 Millionen, das sind 10% der Bevölkerung. Das heißt, wir können schlicht und ergreifend schon unter politischen Gesichtspunkten überhaupt nicht ausklammern, das Thema. Und das ist manchmal etwas, was mich doch arg wundert, weil dafür, dass die Gruppe so groß ist, wird das Thema doch relativ wenig und klein bespielt. Was ist gerade so in der Arbeitswelt das die größte Herausforderung? Also meiner Beobachtung nach ist eine ganz große Herausforderung natürlich die fehlende Infrastruktur, die fehlende Barrierefreiheit in den Bürogebäuden, auf den Fabrikgeländen. Aber, und das ist, glaube ich, vielleicht fast sogar die größere Herausforderung noch, weil sie vorgelagert ist, es sind die Vorurteile. Menschen haben oft sehr viel, also ich meine, wir haben alle irgendwie Vorurteile. Das ist jetzt erstmal irgendwie auch gar nicht unbedingt schlimm, solange wir bereit sind, unsere Vorurteile immer wieder in Frage zu stellen. Aber jetzt haben es gerade Menschen mit einer Behinderung unfassbar schwer, weil es gibt ein Phänomen, gerade in Unternehmen, dass häufig Menschen eingestellt werden, die mir selber möglichst ähnlich sind. Ja, ähnlich ticken, ähnlich aussehen, ähnliche Herkunft und so weiter und so fort. Und da haben Menschen mit einer Behinderung es einfach unfassbar schwer, weil wir sehen nicht ähnlich aus wie andere.
Ja, nun ist es ja bei uns so, das ist gesetzlich geregelt, wenn eine Firma mehr als 20 Beschäftigte hat, dann muss die auch Menschen mit Behinderungen einstellen. Und zwar 5% der Arbeitsplätze. Das heißt, ich habe das mal ausgerechnet, wenn 20 Leute sind, dann muss also einer mit Behinderung dabei sein. Die Realität sieht ganz anders aus. Das zeigen also auch die Zahlen des Inklusionsbarometers Arbeit der Aktion Mensch. Viele tun das nicht und zahlen lieber Strafen. Wie sehr ärgert dich das?
Also 60% der Unternehmen in Deutschland erfüllen die Quote nicht, entweder gar nicht oder teilweise nicht. Und das ist natürlich ein sehr großes Ärgernis. Gleichzeitig habe ich da aber auch irgendwie ein großes Unverständnis dabei, weil ich immer denke, naja, wenn wir doch auf der Suche nach qualifizierten Menschen sind, warum klammern wir eine Gruppe von Menschen, also nämlich die Gruppe von Menschen mit Behinderung, warum klammern wir die bei der Suche so aus? Also was läuft da eigentlich dann auch schief? Gleichzeitig muss man aber sagen, diese Quote ist am Ende des Tages auch nur ein zahnloser Tiger, weil Unternehmen die Chance haben, sich davon freizukaufen. Also im Grunde genommen müssen Unternehmen, die diese Quote nicht erfüllen, pro Arbeitsplatz, es wird jetzt zu kompliziert, einen bestimmten Betrag bezahlen als eine Art Strafe, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Es ist aber deshalb ein zahnloser Tiger, weil wenn ein Unternehmen einen Auftrag an eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung beispielsweise vergibt, können sie 50% dieses Auftragsvolumens von der Quote, also dem wieder entgegenrechnen. Das ist so, als würde der Chef des Unternehmens zu schnell fahren, geblitzt werden, eine Strafe kriegen und irgendwie kann er die Strafe dann noch von der Steuer absetzen. Und das ist natürlich, dann funktioniert dieses Schwert natürlich nicht mehr.
Ja. Warum können die sich das eigentlich leisten? Ich verstehe es nicht. Das Thema überhaupt so auszuklammern. Inklusion.
Ja, das ist eine Frage, die würde ich auch sehr gerne mal sozusagen beantwortet haben. Ich glaube, dann wäre auch ich schon in meinen Gedanken und in meinem Aktivismus auch ein ganzes Stück weiter. Ich habe da nur so bestimmte Vermutungen. Ich glaube, es ist sehr viel Unwissenheit auf der einen Stelle, dass man einfach nicht weiß, dass man zu große Sorgen hat, dass es zu kompliziert wird. Da kommen wieder die Vorurteile ins Spiel. Und man sich wenig bis gar nicht damit beschäftigt, was es beispielsweise auch für Fördermöglichkeiten für Arbeitgebende gibt. Und es gibt ganz neu, das vielleicht noch eine kurze Information, es gibt die einheitlichen Ansprechstellen für ArbeitgeberInnen, wo sich Unternehmer und Unternehmerinnen eben hinwenden können, wenn sie eine Frage haben, wie können sie denn zum Beispiel einen barrierefreien Arbeitsplatz gesponsert bekommen, auch vom Staat.
Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass mehr Inklusion in Firmen auch ein Weg aus der Fachkräftekrise sein kann. Und hier in Berlin gibt es durchaus auch Unternehmen, die beim Thema Inklusion mit gutem Beispiel dann vorangehen. Und du kennst auch ein paar gute Beispiele. Welche?
Ja, das ist die positive Entwicklung der letzten Jahre, dass wir durchaus natürlich auch beim Blick in die Wirtschaft sehen, es gibt nicht nur Unternehmen, die da sehr vorbildlich sind, es gibt sogar auch in großen Unternehmen Menschen, die extrem motiviert sind, das Thema weiter voranzutreiben. Und ich durfte ein paar von denen auch für mein Buch interviewen. Es gibt in Berlin zum Beispiel 2 Inklusionshotels, die also nicht nur sozusagen barrierefreie Zimmer anbieten, sondern die auch bei ihrem Personal sehr darauf achten, dass es eine gute Durchmischung gibt. Also dass da eben auch Menschen mit Behinderung eine Chance haben. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Es gibt aber auch zum Beispiel das Tüchtig. Das ist ein inklusiver Coworking-Space im Wedding. Auch total cool. Die nämlich so dieses Thema, wie geht eigentlich Coworking und so weiter mit dem Thema Inklusion, Barrierefreiheit, wie geht das alles zusammen? Und ich habe beim Fachkräftekongress der Bundesregierung im, ich glaube, letzten Jahr Katrin Henrich kennenlernen dürfen. Die ist Unternehmerin bzw. Gründerin der Paradiesfabrik, auch ein Berliner Unternehmen, die sich sehr darauf spezialisiert hat, in ihrem Bewerbungsverfahren sich auf Menschen mit Behinderungen zu fokussieren. Und die war beim Fachkräftekongress total cool drauf, weil sie sich halt hingesetzt hat, hat die Arme verschränkt, so typisch berlinerisch, und hat gesagt, ich weiß gar nicht, warum ich eigentlich hier bin, weil ich habe überhaupt gar kein Fachkräfteproblem. Und das ist etwas, was ich oft zu hören bekomme von Unternehmen, die sich da auf den Weg gemacht haben, die gesagt haben, hey, wir fokussieren uns da drauf, wir gucken, was gibt es noch für Hürden, warum bewerben sich so wenig Menschen mit Behinderungen bei uns, beziehungsweise wo schmettern wir die ab und können wir das nicht eigentlich lösen, dass die eben sagen, ja, eigentlich geht es uns viel besser.
Aber was könnte denn Unternehmen jetzt motivieren, Menschen mit Behinderungen einzustellen? Es gibt doch aber schon auch so viele Anreize vom Staat.
Ja, ich meine, gut, das sollte jetzt nicht die größte Motivation sein, natürlich.
Aber, ich meine, ne,
aber es gibt Anreize. Also wenn man jetzt die Sorge hat, dass man irgendwie damit überfordert ist, aus finanziellen Gründen, weil es vielleicht zu teuer ist, den Arbeitsplatz barrierefrei zu machen, oder weil man vielleicht sogar die Sorge hat, dass Person XY weniger Arbeit leisten kann in der gleichen Zeit wie andere, ja, dann gibt es für all diese unterschiedlichen Situationen gibt es theoretisch Fördermöglichkeiten. Jetzt muss man leider sagen, wir sind in Deutschland, wir sind ein Bürokratie-Dschungel. Das macht es natürlich für ArbeitgeberInnen oftmals sehr schwer. Dafür gibt es aber neuerdings die einheitlichen Ansprechstellen für ArbeitgeberInnen, die EAAs. Dahin kann man sich zum Beispiel wenden. Aber die größte Motivation sollte ja eigentlich sein, fähige Leute zu haben. Und fähige Leute zu finden und vor allen Dingen, und ich meine, da ist die Studienlage ja relativ eindeutig, je vielfältiger das Team in meinem Unternehmen, desto erfolgreicher bin ich als Unternehmen. Ja, desto erfolgreicher, desto wettbewerbsfähiger und so weiter und so fort. Also möglichst viele Stimmen beisammen zu haben, das hilft offensichtlich.
Welche Rolle spielt Digitalisierung? KI?
Ja, Digitalisierung, KI kann natürlich nochmal eine große Rolle spielen. Es ist noch ein bisschen, finde ich, gerade bei KI zu früh zu sagen, ist es jetzt Fluch oder Segen. Das könnte in beide Richtungen abdriften, weil wir hatten ja die Hoffnung, dass KI alles besser macht, ne? Weil KI angeblich keine Vorurteile hat. Ne? So, und wenn man dann jetzt den ganzen Bewerbungsprozess über KI steuert, dann ist alles gut. Die Erfahrungen haben gezeigt, das ist nicht der Fall, weil auch die KI natürlich mit Daten angelernt wird und diese Daten haben allein schon die Vorurteile in sich. Das heißt, die KI reproduziert die Vorurteile, macht es möglicherweise sogar schlimmer
auch.
Und diskriminiert dann Menschen sogar noch. Ja, da gibt es lustige, also was heißt gar nicht so lustige Beispiele, aber da gibt es Beispiele, wo eben dann eine KI gefragt wird, okay, also was muss man mitbringen als Bewerber, als Bewerberin, um in einem diesem Unternehmen erfolgreich zu sein? Und die KI hat dann ausgespuckt, ja, du musst am besten weißer Mann sein, cis, ne, und so weiter. Und das ist natürlich dann nicht der richtige Ansatz. Kann allerdings natürlich dennoch helfen, wenn man die Datenlage natürlich entsprechend dahinter richtig managt.
Wichtige Themen für Menschen mit Behinderungen sind auch Barrierefreiheit und Mobilität. Und Gertrud ist am Telefon. Grüße Sie, Gertrud. Wir haben gerade, oder Jannis, vor einer Stunde, haben wir auch über den BER gesprochen. Und Jannis sagte, Barrierefreiheit, BER, schwierig. Sie sehen das ganz anders.
Ja, also ich habe das schon mehrmals besucht, also diesen Flughafen, und habe festgestellt, dass ich also gut parken kann, dass ich dort überall, also ich konnte auf Toilette gehen, ich konnte alle Bereiche erreichen, An- und Abflugsbereiche, und ich bin mit der Regio gekommen dahin und ich habe keine Stufen oder Barrieren gesehen, die mich gehindert haben an irgendwas.
Darf ich fragen, welche Einschränkungen Sie haben?
Also ich bin auf den Rollstuhl angewiesen und ich kann keinen Schritt laufen mehr und habe einen Elektrorollstuhl, und mit diesem war ich dann auch dort und habe das mal ausprobieren wollen. Wie komme ich da hin? Wie kann ich mal jemanden abholen vom Flughafen? Und bin mit dem Auto vorgefahren und da gibt es da Behindertenparkplätze auf dem Deck 2. Ich habe mich da hinstellen können und auch die Sicherheitsleute befragt.
Hat für Sie gut funktioniert?
Hat
in jedem Fall.
Ja. Ja. Und deshalb würde ich gerne wissen, was von Ihrem Studiogast, was da eine Hürde war.
Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die Ergänzung auch. Das ist natürlich auch wichtig, da nochmal genauer drauf einzusteigen, weil ich das vorhin natürlich auch sehr salopp und nur sehr kurz gesagt habe. Es gibt sehr viele positive Dinge, die zu erwähnen sind beim Flughafen. Da gebe ich Ihnen auf jeden Fall recht. Es gibt einen Punkt und der ärgert mich dann tatsächlich doch. Das ist nämlich die Gangway, also der Weg vom Gate zum Flugzeug. Das ist nämlich am Berliner Flughafen und das ist eine Besonderheit für Berlin. Diese Gangway ist zu steil für Rollstuhlfahrer. Das heißt, die hat mehr als diese 6%. Das heißt, im Grunde genommen dürfen wir die aus haftungs- und aus versicherungstechnischen Gründen nicht benutzen, beziehungsweise nicht alleine benutzen. Und das finde ich doch schon ein arges Defizit für einen Flughafen, der für so viel Geld erst vor kurzem neu gebaut wurde, wo ich eigentlich sage, also eine Gangway ist das, was einen Flughafen auszeichnet. Ja, und dass man das da nicht hingekriegt hat, das finde ich tatsächlich doch ein kleines Armutszeugnis. Aber ich gebe Ihnen natürlich recht, alle anderen Bereiche am BER, die sind sehr vorbildlich gelöst.
Danke, Inge.
Ja, vielen Dank. Wiederhören.
Wenn du mit deinem Rollstuhl in Berlin unterwegs bist, für dich gibt es doch auch jede Menge Hindernisse, ne?
Ja, wie viel Sendezeit haben wir noch?
Ja, 35 Minuten.
35 Minuten, die könnte ich jetzt locker füllen mit Hindernissen. Ja, in
was
Berlin.
Sind die größten Hindernisse für dich, wenn du unterwegs bist?
Ultraschlechte Gehwege. Also die Gehwegqualität ist teilweise in Berlin eine Vollkatastrophe. Oder anders gesagt, ich fühle mich beim Weg durch Berlin oft wie so eine Rüttelplatte. Das kennt man ja von Baustellen, ne? Die man dann so da so vor sich hin rüttelt. Das sind aber auch kaputte Aufzüge. Circa 10% der Aufzüge in Berlin beim ÖPNV sind am Tag in der Regel kaputt. Es sind aber auch E-Scooter, die einfach irgendwo abgestellt werden, im Weg rumstehen. Ja, ich meine, das regt wahrscheinlich nicht nur mich auf, das betrifft auch Menschen, die blind sind beispielsweise.
Wollte ich gerade sagen.
Die dagegen laufen dann oder die dann irgendwie überfordert sind mit der Situation.
Und der allgemeine Blinden- und Sehbehindertenverein Berlin hat jetzt auch gerade Klage eingereicht gegen den Berliner Senat, weil er vor Gericht erreichen will, dass der Berliner Senat das Parken dieser E-Roller eben stadtweit nur an festen Stationen erlaubt, weil es eben gefährlich ist.
Ja. Ultra gefährlich für viele Menschen. Für mich bringt es oftmals einfach auch echt irgendwie mich vor große Hindernisse, wenn diese Scooter dann wieder irgendwo da rumliegen. Ich finde es ja gut, dass es so ein Mobilitätsangebot gibt. Ich will mich da jetzt nicht einreihen, in die sagen, hey, alles was Neues ist irgendwie doof. Aber gleichzeitig finde ich, brauchen wir auch für neue Mobilitätskonzepte klare Regeln, dass andere VerkehrsteilnehmerInnen dort nicht behindert werden.
Was mich interessieren würde, wäre, und diese Situation kennen wahrscheinlich viele Eltern auch, wenn die mit ihren Kids unterwegs sind und man begegnet zum Beispiel Menschen im Rollstuhl. Die Kids schauen da natürlich genau hin und der Reflex, den man dann so oft hat, ist, bitte schau da jetzt nicht so hin. Das, weil das einfach den behinderten Menschen gegenüber unangenehm sein könnte. Ist das falsch, das so zu machen? Ich kenne es auch aus meiner Kindheit, ne, dass mir das gesagt wurde.
Ja, ich finde tatsächlich, dass das falsch ist, weil damit die Angst vor dem Anderssein ja verstärkt wird. Und Kinder das Gefühl haben, oh Gott, das ist ein verbotenes Thema. Oh Gott, das ist irgendwas ganz Schlimmes, da darf man nicht drüber reden, da darf man nicht drüber nachdenken und so weiter und so fort. Man darf diese Menschen nicht angucken. Und ich erlebe manchmal wirklich Eltern, die reißen ihre Kinder weg, ja, so und sagen, ja, und sagen, nein, das darf man nicht fragen und so weiter und so fort. Und ich würde am liebsten dann immer da eingreifen und sagen, passen Sie bloß auf, wie stark Sie Ihre Kinder an den Armen reißen, ne? Ich hatte früher auch welche. So, ne, als kleinen Witz. Nein, ich finde, das ist nicht der richtige Weg. Ich finde, der richtigere Weg ist, den Kindern natürlich irgendwie auch, weil Kinder sind nun mal neugierig. Das ist das eine. Damit müssen wir leben. Ich finde das mittlerweile sehr sympathisch. Ich hatte da als ich selber Kind war, hatte ich damit natürlich schon auch meine Herausforderungen so. Aber im Grunde genommen ist das ja erstmal sympathisch. Gleichzeitig, und das macht es eigentlich dann noch viel sympathischer, haben Kinder per se eigentlich erst einmal keine Vorurteile. Und das ist das Schöne, sondern wir als Erwachsene, wir lehren erst diese Vorurteile. Und wenn wir das erst gar nicht tun, sondern diese neugierigen Fragen der Kinder auf eine coole Art und Weise, auf eine ehrliche Art und Weise.
Gib mal ein praktisches Beispiel. Was könnte ich meinen Kids mitgeben? Wie könnte ich ihnen das vermitteln?
Also wenn es die Situation zulässt, finde ich es durchaus auch cool, wenn die Kinder mich einfach direkt ansprechen. Oder wenn die Eltern mich direkt ansprechen. Das funktioniert nicht immer. Ich habe auch einen sehr getakteten Terminkalender. Ich muss dann manchmal auch sagen, nee, sorry, tut mir leid, ich bin im Stress. Aber da den Kindern einfach zu erzählen, hey, es gibt Kinder, die haben rote Schuhe, es gibt Kinder, die haben einen Rollstuhl, es gibt Kinder, die sind mit einer Krücke unterwegs oder mit einem Blindenstock, ich glaube, das ist gar nicht mehr der richtige Begriff. Und dann zu sagen, hey, es gibt einfach diese Vielfalt in unserer Gesellschaft und ist doch total cool und guck mal, was der für einen coolen Rollstuhl hat. So, und dann sozusagen die Aufmerksamkeit ein bisschen umzulenken.
Wie schätzt du das ein, Inklusion in Schulen und Kitas, wo stehen wir da?
Wir sind da auf einem guten Weg tatsächlich. Hamburg beispielsweise ist mittlerweile so weit, dass die gesagt haben, also jedes Kind hat tatsächlich ein Recht darauf, inklusiv beschult zu werden. Da können andere Bundesländer und auch Berlin gerne noch nachziehen, was diesen Rechtsanspruch angeht. Wir erleben teilweise aber auch Rückschritte, weil dann Eltern von Kindern ohne Behinderung Sorgen haben, so nach dem Motto, oh Gott, lernt mein Kind dann eigentlich noch genug? Wo ich dann immer nur sagen kann, das ist ja völliger Blödsinn. Natürlich lernen alle genug, wenn man richtig angeht. Das ist natürlich genau der Punkt. Und dieses richtig angehen ist schon der Stichwort. Politisch wurde leider die Inklusion an Schulen oftmals als Sparmodell verstanden und umgesetzt. Und das hilft natürlich nicht weiter, weil da werden dann Vorurteile wieder geschürt.
Und dort dann natürlich Inklusion umzusetzen, da brauchst du natürlich auch wieder die Mittel, du brauchst das Personal.
Genau.
Ich denke jetzt auch an Lehrer, Sonderpädagogen. Ja.
Du kannst natürlich nicht, du kannst natürlich nicht hingehen als Politik und einfach sagen, hey, wir machen jetzt Inklusion, weil dann ist es billiger. Das funktioniert natürlich nicht, dieser Gedanke. Du musst, genauso wie du gesagt hast, du musst natürlich die Ressourcen bereitstellen, damit es dann auch gelingen kann.
Wir sind die Experten heute zum Thema Inklusion in Job und Alltag mit Janis McDavid. Er ist Autor, Redner, Mutmacher und hat uns heute gezeigt, wie viel möglich ist, wenn man nicht auf Grenzen schaut, sondern auf Chancen. Lieber Janis, jetzt sind wir schon fast am Ende unserer Sendung. Was würdest du sagen in Sachen Inklusion? Wie groß ist der Nachholbedarf, den wir haben, und werden wir den jemals aufholen?
Also ich würde sagen, es ist in den letzten Jahren viel passiert. Und das, was vor allen Dingen passiert ist, das ist so der größte Punkt, ist, dass das Thema mittlerweile durchaus in der öffentlichen Debatte in Erscheinung tritt. Das heißt, durchaus Menschen haben das irgendwo im Hinterkopf. Gleichzeitig haben wir aber einen großen Nachholbedarf. Wir wurden jetzt von der UN für die mangelnde Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2023 war das, wurden wir tatsächlich gerügt. Also um es mal sozusagen in Alltagsdeutsch zu übersetzen, Note mangelhaft. Setzen, ne, nachsitzen und so weiter. Wir sind da nicht gut. Wir wurden vor allen Dingen für 3 Punkte gerügt. Das ist ja vielleicht auch nochmal interessant.
Welche?
Das ist tatsächlich die fehlende Barrierefreiheit. Vor allen Dingen in der Privatwirtschaft. Die ist bislang nicht verpflichtet, Barrierefreiheit umzusetzen. Dann die starke Trennung durch Förderschulen. Wurde auch angemerkt, wurde auch gerügt. Und der insgesamt wenig vorhandene politische Wille. Und gerade dieser politische Wille, der ist auch gerade wieder ganz neu und in großer Gefahr, wenn sich ein Bundeskanzler hinstellt und wieder gegen Menschen mit Behinderung wettert und dagegen, dass die Eingliederungshilfe angeblich so stark gestiegen ist, was natürlich an sich auch erstmal eine populistische Äußerung ist und was uns vor allen Dingen in diesem Land nicht weiterhilft.
Was kann denn jetzt jeder Einzelne von uns tun, mithelfen, dass unsere Welt inklusiver wird?
Also ich würde am liebsten mal 3 Punkte nennen, die jeder und jede Einzelne tun kann, die auch kein Geld kosten, die auch nicht wahnsinnig kompliziert sind. Das erste ist, sich selber mal die Frage zu stellen, durch welche Menschen lasse ich mich eigentlich beeinflussen? Also sprich, wem folge ich in den sozialen Medien, wessen Bücher lese ich und wie viel Diversität bildet sich dort ab? Lese ich auch Bücher von Menschen, die anders sind als ich selbst, von Autorinnen aus anderen Kontexten, von AutorInnen mit Behinderung, wem folge ich in den sozialen Medien? Das kann unheimlich spannend sein, weil möglicherweise lernt man ja noch was ganz Neues dazu. Das zweite ist, sich selber in jeder Begegnung, die ich mit Menschen habe, mir die Frage zu stellen, begegne ich allen Menschen wirklich auf Augenhöhe? Schaffe ich Augenhöhe oder habe ich vielleicht Mitleid mit jemandem und habe sozusagen das Gefühl, oh Gott, oh, das ist ja alles ganz schlimm, was dem widerfahren ist. Das ist ja keine Augenhöhe. Das ist also der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, nehmt euch einfach Hammer und Meißel mit und macht Berlin barrierefrei.
Die Experten mit Janis McDavid. Wahnsinnig interessantes Gespräch. Ich hoffe für Sie auch, und wir wünschen uns natürlich, dass Sie ganz viel heute für sich mitnehmen konnten, ganz entscheidende Dinge, und dass auch das Thema Inklusion, dass Sie das einfach etwas bewusster wahrnehmen als vorher. Vielen, vielen Dank fürs Reinhören, für Ihre Fragen und vielen, vielen Dank an Janis McDavid für dein Kommen heute.
Ja, vielen, vielen Dank auch. Es war mir eine große Freude. Danke.
Das war der RBB 888 Podcast, die Experten.